SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo und wir haben heute tatsächlich eher zufällig, aber fast eine Art Manager-Ausgabe, aber nicht für Manager, sondern über ganz unterschiedliche, ganz besondere Manager. Wir sprechen nämlich gleich mit einem Schulleiter über den Vorschlag, an Schulen sogenannte Schulmanager einzustellen, um die Schulleitungen zu entlasten. Dann stellen wir einen Stadtbaummanager vor, der in Koblenz die Bäume unter anderem fit für den Klimawandel machen soll. Und wir haben einen Geflüchteten aus der Ukraine getroffen, der inzwischen zwar als Projektmanager arbeitet, bis dahin aber einen langen Weg hinter sich hatte.
Ich habe mehr als 200 Lebenslaufe geschickt, aber habe ich nur 4 Jobinterviews gemacht. Die Antwort war nein, wir brauchen die deutsche sprechende Person. Deshalb viel Spaß, tschüss.
Ja, so geht es auch vielen anderen Geflüchteten 2 Jahre nach Beginn des Kriegs gegen die Ukraine. Wie viel der angekündigte Jobturbo der Agentur für Arbeit dagegen helfen kann, auch darüber sprechen wir in dieser neuen Folge von SWR 1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr zuhört. Ja, das ist schon eine krasse Zahl. Insgesamt fast 300 Schulen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind ohne echte Chefin oder ohne echten Chef. Ein Grund dafür könnte sein, dass Schulleitungen neben dem Unterricht noch sehr viele Verwaltungsaufgaben haben, dafür aber sehr wenig Zeit. In Nordrhein-Westfalen gibt es ähnliche Probleme und jetzt möchte das Bundesland prüfen, ob sogenannte Schulmanager für Entlastung sorgen könnten. Wäre das auch ein Konzept für uns? Darüber sprechen wir mit Mario Zecher. Er ist Schulleiter am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in Stuttgart. Herr Zecher, welche Aufgaben würden Sie denn am dringendsten an einen Schulmanager abgeben wollen?
Das sind im Prinzip all die Aufgaben, die an der Schnittstelle zwischen Schulträger und uns als Schule liegen. Also all das, was mit Verwaltungsaufgaben für Gebäude und Ressourcen zu tun hat. Beschaffungen, Anschaffungen, aber auch die Sicherheitsüberwachung des Gebäudes und Ähnliches, was einfach sehr, sehr viel reine Verwaltungstätigkeit ist, die dann, wie Sie in der Anmoderation richtig sagen, vom Unterrichten oder auch von den eigentlichen Schulleitungsaufgaben, sprich Unterrichts- und Qualitätsentwicklung, Personalführung der Lehrkräfte, dann abgeht.
Das heißt, dafür würden Sie die gewonnene Zeit stattdessen einsetzen oder würde das erstmal helfen, die Überstunden abzubauen?
Naja, das ist immer eine Mischung. Natürlich würden wir dann andere Schulentwicklungsprozesse gründlicher und ausführlicher steuern können. Auf der anderen Seite wäre es vielleicht auch schön, wenn der Tag nicht 12, sondern nur 10 oder 8 Stunden hätte.
Sie sind Schulleiter an einem Gymnasium. Ist Ihr Unterstützungsbedarf vergleichbar mit anderen Schulen oder sind die Nöte an Grundschulen zum Beispiel oder Berufsschulen vielleicht sogar noch größer?
Ich bin ja Gymnasialdirektor, kann also nur fürs Gymnasium wirklich sprechen. Ich weiß aber, dass die Stundenentlastungskontingente in Schulleitungen sich sehr unterscheiden, je nach Schulform. In den Grundschulen steht da sehr viel weniger zur Verfügung. Vielleicht auch deswegen, weil natürlich die Systeme weniger komplex sind. Ich glaube aber, dass die Vorgänge auch dort mehr Leitungstätigkeit und Zeit verdienen würden. Bei uns am Gymnasium ist es so, dass wir je nach Größe und Ausbaustufe des Gymnasiums ein gewisses Kontingent an Stunden für Leitungszeit zugewiesen bekommen, das wir dann in der Schulleitung verteilen können. Auch das ist bei uns viel zu knapp.
Sie haben aber selbst schon in so einem Konzept gearbeitet als Schulleiter in Dresden. Wie müssen wir uns da denn die Zusammenarbeit vorstellen? Ist das so eine, ich sag mal, gleichberechtigte Doppelspitze dann wie im Krankenhaus mit in Ihrem Fall einem pädagogischen Direktor und einem kaufmännischen Direktor? Oder sehen Sie so einen Schulmanager, eine Schulmanagerin eher in einer Assistenzrolle?
In meiner Tätigkeit war das eine ganz enorme Entlastung. Der Verwaltungsleiter hat tatsächlich all diese sächlichen Dinge, die ansonsten der Schulleiter zu regeln hat, in eigener Zuständigkeit geregelt, allerdings auch weisungsgebunden. Also die letzte Entscheidung über Ressourcen und Ausgaben und so weiter trifft auch dort der Schulleiter. Das halte ich auch für wichtig, weil es natürlich immer auch Differenzen zwischen wirtschaftlicher und pädagogischen Fragen geben kann, wo dann an der Schule die Pädagogik bitte überwiegen sollte.
Aktuell erscheint der Job als Schulleitung für viele Lehrerinnen und Lehrer nicht sonderlich attraktiv. Sieht man darin, dass für viele offene Stellen es schlicht niemanden gibt, der sich bewirbt. Glauben Sie, so eine Art Schulmanager könnte da zu einer Trendumkehr beitragen oder braucht es noch mehr, also eine bessere Leitungsausbildung zum Beispiel?
Die Motivation, Schulleiter zu werden, ist bei allen, auch jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die ich so beraten darf, immer die gleiche. Man möchte dazu beitragen, dass Schule für Schüler und Kolleginnen und Kollegen gut funktioniert. Da braucht man jetzt aber gute Rahmenbedingungen für und das ist das, wo eben der Schulmanager tatsächlich ein solcher Baustein sein könnte, dass man die eigentlichen Aufgaben für den pädagogischen Ablauf, für die Qualitätsentwicklung von Unterricht, für das Miteinander und das menschliche Wachsen mehr in den Mittelpunkt stellen kann als reine Verwaltungsaufgaben. Ich sehe, dass wir als Gesellschaft ganz, ganz viele Aufgaben in Schule delegieren, auch aus guten Gründen wahrscheinlich, die ursprünglich nicht dort abgedeckt waren, Erziehungsaufgaben und große Beratungsthemen. Dafür brauchen die Lehrkräfte, brauchen wir auch als Schulleitung ausreichende Zeitkontingente, die momentan nicht da sind.
In Rheinland-Pfalz werden schon seit 2014 Schulverwaltungskräfte eingesetzt. In Baden-Württemberg gab es bisher nur Modellversuche, wo Schulleitungen Verwaltungsassistenten zur Seite gestellt wurden. Bisher aber ohne großflächige Folgen. Dafür gibt es noch jede Menge andere Probleme, vom Lehrermangel bis hin zur Digitalisierung. Für wie dringend halten Sie es, dass so ein Schulmanagementkonzept vor diesem Hintergrund eingeführt wird?
Sie haben ein großes zentrales Problem mitgenannt, nämlich die Digitalisierung. Und an der kann man deutlich machen, dass es kein Entweder-Oder, sondern ein Zusammensein müsste. Wir haben bei uns an der Schule circa 100 stationäre Rechner, circa 100 mobile Geräte für Schülerinnen und Schüler und circa 70 Geräte für Kolleginnen und Kollegen. Wir halten dafür eine Lehrkraft, 2 Stundenkontingent, dass die Administration machen kann. Das heißt, das komplette Sicherheitsmanagement, die ganze digitale Infrastruktur dahinter muss mit ungefähr 4 Zeitstunden abgegolten sein. Das ist unmöglich. Hätte man jetzt einen Verwaltungsleiter oder einen Schulmanager, der sich darum auch kümmern kann, dann würde das sicherlich besser laufen. Man hätte bessere Reaktionszeiten. Wir haben immer wieder Netzwerkausfälle, wo wir dann auf die Infrastruktur des Schulträgers, also der Stadt Stuttgart, zurückgreifen müssen, die das auch sehr gut machen. Allerdings sind die Reaktionszeiten dann manchmal 1 oder 2 Tage und 1 oder 2 Tage ohne WLAN, ohne Zugriff aufs Internet und ohne Zugriff auf die Unterrichtsmaterialien, das ist ein Desaster.
Halten Sie es denn für realistisch, dass so ein Schulmanagementkonzept kommt oder befürchten Sie, dass es wie so oft ist im Bildungssystem, dass es am Ende an den Kosten scheitert?
Ich glaube, das sind dicke Bretter zu bohren, aber die müssen durchbohrt werden. Es wird sonst nicht besser werden bei uns.
Sagt Mario Zecher, Schulleiter am Eberhard-Ludwigs-Gymnasium in Stuttgart, zur Idee, Schulleitungen zu entlasten, indem Verwaltungsaufgaben an einen Schulmanager oder eine Schulmanagerin übergeben werden. Seit dem 24. Februar 2022 ist die Welt für die Menschen in der Ukraine eine andere. Vor inzwischen 2 Jahren begann der russische Krieg gegen die Ukraine und seither sind über 1 Million Menschen von dort nach Deutschland geflüchtet. Anfangs wurden sie als Lösung des deutschen Fachkräfteproblems gehandelt, doch bis heute ist nur 1/4 der Geflüchteten in Arbeit. Jetzt wollen die Bundesagentur für Arbeit und das Bundesarbeitsministerium die Integration der Geflüchteten beschleunigen, und zwar mit einem Job-Turbo. Und das ist dringend nötig, wie zum Beispiel diese Erfahrung zeigt.
Ich habe nach Deutschland gekommen. Ich habe mehr als 200 Lebensläufe geschickt. Aber habe ich nur 4 Jobinterviews gemacht? Die Antwort war nein. Wir brauchen die deutsche sprechende Person. Deshalb viel Spaß. Tschüss.
Roman Burak ist 37 Jahre alt und hochqualifiziert. In der Ukraine war er Firmenanalyst und hat bei einer Bank gearbeitet. Trotz Fachkräftemangel bekam er in Deutschland zunächst nur Absagen. Erst nach vielen Monaten hatte er Glück. Die Mannheimer Agentur Hackathon stellte ihn als Projektleiter ein. Für seinen jetzigen Chef Oliver Brümmer ist die Sprache kein Hindernis. In der Agentur wird sowieso viel Englisch gesprochen und Burak bringt viel Wissen mit.
Da war super viel Bereitschaft da und total viel Qualität. Haben selbst einen super Mitarbeiter gewonnen und wir sind einfach jeden Tag happy, dass er bei uns ist.
Der Job ist auch für Burak ein Glücksfall. Viele andere Geflüchtete haben noch nicht auf dem Arbeitsmarkt Fuß fassen können, auch weil die Arbeitssuche bei den Jobcentern lange erst losgehen konnte, wenn die Ukrainer und Ukrainerinnen ihre Deutschkurse abgeschlossen hatten. Inzwischen aber gibt es einen Strategiewechsel. Mit dem sogenannten Job-Turbo sollen Geflüchtete Deutschkurse auch berufsbegleitend belegen können. Martina Mussati ist die Leiterin der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Arbeit.
Der Jobturbo bietet folgende Vorteile, dass er eben alle Akteure noch mal stärker zusammenschmiedet, gemeinsam zu überlegen, wie können wir die Bereitschaft der Unternehmen stärken, diesen Menschen eine Chance zu geben.
Und noch ein Aspekt könnte dazu führen, dass bald mehr Geflüchtete Arbeit finden könnten. Denn für viele Ukrainer enden bald auch die bisherigen Integrationsmaßnahmen.
Im ersten Halbjahr 2024 werden rund 13.600 Ukrainerinnen und Ukrainer ihren Sprachkurs beenden. Und da hoffen wir natürlich auf die Aufnahmebereitschaft der Betriebe.
Zudem sollen ukrainische Ausbildungsabschlüsse bald besser anerkannt werden. Das ist wichtig, weil bisher vielen Geflüchteten nur einfache Jobs offenstehen. Das weiß Alexandra Radweschka, die ebenfalls vor 1,5 Jahren aus der Ukraine geflüchtet ist.
Meine Freunde auch arbeiten in der Straßenbahnen, ja, und kontrollieren die Tickets. Sie haben Universität, medizinische Schule.
Ich glaube, viele Leute will nicht unter Qualifikation Arbeit hat. Die Leute will nicht die underqualifiziert Job zu finden.
Ergänzt Projektmanager Roman Burak. Er hofft, dass die Pläne der Arbeitsagenturen wirklich helfen, dass andere Geflüchtete wie er auch bald einfacher einen Job finden. Was er sich jetzt noch wünscht, ist Planungssicherheit. Der 37-Jährige hofft auf Frieden in der Ukraine. Er weiß noch nicht, ob er dann wieder dorthin zurückkehrt oder in Deutschland bleibt, wo er viele Chancen bekommt.
Es ist sehr schwierig, in diese Situation zu planieren. Wir haben unsere Aufenthaltstitel nach 1 Jahr longiert. Aber meine Pläne ist, erstmal Deutsch besser zu lernen und ich will in Deutschland besser integrieren und diesem Land besser zu helfen.
Ja, keine einfache Situation und das selbst mit Job. Immerhin, den Geflüchteten, die aktuell noch nicht arbeiten, soll bald der Job-Turbo der Arbeitsagentur helfen. Wie das funktionieren soll und wo es womöglich auch weiterhin Probleme geben kann, hat Wolfgang Brauer berichtet. Die deutsche Fußballliga DFL hatte Großes vor. Die Liga sollte digitaler werden, weltweit beachtet und am besten auf Augenhöhe mit anderen großen Ligen. Um dafür das nötige Geld aufzubringen, sollte ein Investor bei der Liga einsteigen. Doch aus diesen Plänen wird erstmal nichts. Denn gegen den Einstieg haben sich die Fans heftig gewehrt, indem sie mit Wurforgien die Spiele unterbrochen haben. In dieser Woche hat die DFL schließlich ihren Plan aufgegeben. Und für diesen kreativen Boykott gibt's unseren Brief der Woche von Anno Wilhelm.
Liebe Spieleunterbrecher, ich schreibe euch einen Brief, damit ihr euch freut. Ihr habt in dieser Woche hoffentlich alle Anrufe von euren Eltern bekommen, und zwar Gefährderansprachen. Die eiserne Regel, dass mit Lebensmitteln nicht herumgeworfen wird, gilt auch, wenn man nicht mehr im Tripp-Trapp-Stuhl sitzt. Ihr habt in den Stadien massenhaft Äpfel- oder Schokoladentaler von den Rängen auf den Rasen geschmissen, alternativ auch Tennisbälle. Die Spiele standen oft kurz vor dem Abbruch, geregelter Spielbetrieb war kaum mehr möglich. Wer die Musik bestellt, bestimmt, was sie spielt. Das gilt in der Wirtschaft und in der Wirtschaft. Ihr habt der DFL nicht geglaubt, dass ein Milliardeninvestor keinerlei Mitspracherecht bei der Gestaltung der Bundesliga bekommen wird. Und deswegen habt ihr den Profifußball mit ein paar gezielten Würfen an den Rand der Verzweiflung getrieben. Der Fußball ist jetzt erpressbar. Das sagen die, die der Bundesliga den Sprung in die digitale Zukunft nur mit Investorengeld zutrauen. Genauer betrachtet ist der Fußball jetzt auspressbar wegen der vielen Äpfel. Aber was könntet ihr Spieleunterbrecher beim nächsten Mal erpressen wollen? Dass erst angepfiffen wird, wenn alle nochmal auf Klo waren? Oder dass ein Spiel maximal 60 Minuten dauert, weil wegen der steigenden Rohstoffpreise nur noch ein Bier pro Kopf pro Spiel drin ist? Wir werden sehen, ob der Profifußball ohne Investorengeld tatsächlich in die Steinzeit zurückfällt. Und wenn ja, wird dann in Fellschurzen gespielt und statt Livestream gibt's Höhlenmalerei? Ihr, liebe Spieleunterbrecher, habt euer Ziel jedenfalls erreicht. Die DFL muss ihr Geld irgendwo anders herkriegen. Sie will jetzt erstmal über die Vereine mit euch in Dialog treten und herausbekommen, was ihr denn überhaupt wollt. Auf die Idee hätte man vielleicht auch vorher mal kommen können. Jetzt könnt ihr, liebe Spieleunterbrecher, zeigen, ob ihr außer starken Wurfarmen auch starke Ideen habt. Es grüßt euch herzlich, euer Fan Anno Wilhelm.
SWR1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Paul aus Mutlangen hat eine Frage an ihn. Bei ihm im Unternehmen gab es im November eine steuerfreie Prämie, 1.000 Euro. Jetzt hat eine Kollegin im Dezember gekündigt und das Unternehmen hat ihr diese 1.000 Euro nachträglich wieder vom Restlohn abgezogen. Paul will deshalb wissen, ist das rechtens? Nein, sagt unser Arbeitsrechtler Michael Felser.
Das ist ein schöner Fall, weil ich den Hörer glücklich machen kann. Denn der Arbeitgeber kann es nicht zurückverlangen. Der Arbeitgeber kann nur, da kommt das her, Weihnachtsgeld zurückverlangen. oder Zahlungen, Sondergratifikationen zum Jahresende, die für Betriebstreue gezahlt werden. Ja, das sagt man, okay, wenn einer im November dann, sag ich mal, so ein Gehalt bekommt, im April dann zum neuen Arbeitgeber wechselt, dann soll der Arbeitgeber sagen können, du warst nicht betriebstreu, ich kriege von dir das Geld zurück. So, bei der Corona-Prämie oder es muss ja Corona-Prämie oder Inflationsausgleich sein, sonst gibt es nichts Steuerfreies in der Höhe. Da wäre das nicht zulässig, weil das hat mit der Betriebstreue nichts zu tun, sondern das wird für eine Leistung gezahlt. Und beim Inflationsausgleich will man den Arbeitnehmern, dass die während der geleisteten Dienste die erhöhten Lebenshaltungskosten ausgleichen. So, und das hat nichts mit Treue zu tun. Deswegen darf der Arbeitgeber es nicht zurückverlangen.
Auch Uta aus Bretzfeld hat gekündigt, sie will sich eine Auszeit nehmen und fragt, habe ich bei dieser selbstgewählten und selbstfinanzierten Auszeit Recht auf Sozialleistungen wie Renten, Sozial- und Krankenversicherung über das Arbeitsamt?
Da muss ich der Hörerin eigentlich sagen, das wäre schön, wenn das so wäre. Man kündigt selber und macht dann mal 3 Monate nichts und kriegt Arbeitslosengeld. Das ist natürlich eine Versicherungsleistung, die kriegt man gezahlt, weil man arbeitslos ist und zwar unverschuldet, wenn man der Arbeitsagentur nicht zur Verfügung steht. Und so verstehe ich ja die Hörerin, dass sie sagt, nee, ich möchte mal 3 Monate wie Sabbatical mal nichts machen, mich erholen. Da kriegt man kein Arbeitslosengeld. Das ist so.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Nein, noch ist nicht offiziell Frühling, aber inzwischen sehen wir schon die ersten Frühlingsblumen oder Knospen an den Bäumen. Und gerade ist auch die richtige Zeit, neue Bäume zu pflanzen, so wie das derzeit in vielen Städten passiert. Welche Bäume gepflanzt werden, das entscheidet in Koblenz ein extra Stadtbaummanager. Und eine seiner Aufgaben ist es, sicherzustellen, dass die Bäume auch gut mit dem Klimawandel zurechtkommen. Alexandra Leininger hat den Stadtbaumanager getroffen.
Stefan Dalli steht auf einer Wiese direkt beim Koblenzer Schloss am Rhein. Sein Blick geht zu 2 frisch gepflanzten Bäumen, 2 Feldahornen. Als Stadtbaumanager bleibt Stefan Dallis Blick oft an Bäumen hängen.
Das ist schon eine Berufskrankheit, dass man tatsächlich immer nach oben guckt. Gut, hier auf einer Wiese muss man auch nach unten gucken, nicht, dass man hier in die Hundehinterlassenschaften tritt. Aber ansonsten, überall wo man ist, gucke ich auch nach den Bäumen. Das ist tatsächlich so, das ist Berufskrankheit.
Als Stadtbaumanager für Koblenz ist Stefan Dalli für mehr als 70.000 Bäume im Stadtgebiet zuständig. Er sammelt Rückmeldungen und hat den Überblick, wo Bäume gepflanzt werden sollen, wo Bäume möglicherweise krank sind und ersetzt werden müssen. Viel draußen bei den Bäumen ist er dabei allerdings nicht.
Leider nicht. Das war früher mal mein Arbeitsalltag. Ich habe früher deutschlandweit Bäume kontrolliert. Und mittlerweile habe ich so 80-90% der Zeit sitze ich am Schreibtisch. Und die anderen 10-20% habe ich Termine, Außentermine auf Baustellen. Aber ansonsten ist ganz, ganz viel schreibtischstehende Arbeit.
Stefan Dalli hat ursprünglich eine Ausbildung zum Gärtner mit Fachrichtung Baumschule gemacht und später Arboristik studiert. Stadtbaumanager in Koblenz ist er jetzt seit 9 Jahren. Und die Arbeit wird immer wichtiger. Der Klimawandel bringt den Bäumen Probleme. In Koblenz hat die Dürre schon tausende Bäume gekostet. Hier muss Stefan Dalli Lösungen finden, etwa indem er neue Baumarten entdeckt, die besser mit Trockenheit umgehen können. Die Ulme beispielsweise litt am sogenannten Ulmensterben, woraufhin sich der Stadtbaumanager um neue Ulmenarten für Koblenz bemüht hat.
Da werden alle möglichen Ulmenarten zusammengekreuzt und die sind resistent gegen das Ulmensterben. Und davon haben wir ganz viele gepflanzt zum Beispiel, aber auch viele Bäume aus Nordamerika oder Sorten auch vom Feldahorn zum Beispiel, um da halt gut aufgestellt zu sein. Ob das was bringt, wird sich erst zeigen.
Wenn die Stadt neue, insbesondere große Bäume pflanzt, ist das für Stefan Dalli besonders aufregend. Große Bäume kommen schon mal mit einem LKW in die Stadt und werden mit schwerem Gerät gepflanzt. Dabei ist der Stadtbaumanager dann durchaus nervös, denn es könnte auch was schiefgehen.
Er könnte auch brechen oder runterfallen. Das ist halt auch immer eine heikle Sache, aber bisher ist nie was passiert. Und von daher, wir haben auch ein gutes Team, die wir da zusammenarbeiten und dann klappt das auch.
Für die Zukunft will Stefan Dalli dafür sorgen, dass Koblenz noch mehr Bäume im Stadtbereich bekommt, insbesondere auch große. Das, sagt der Stadtbaumanager, sei die Zukunft.
Der Stadtbaumanager Stefan Dalli macht die Bäume in Koblenz zukunftssicher und Alexandra Leininger hat ihn getroffen. Das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.